In Kapitel 3 des Philipperbriefes erhalten wir Antworten auf die Frage, wie kann mein geistliches Leben gesund bleiben? Es sind nicht alle Antworten auf diese Frage dort, aber es sind schon einige. Das geistliche Leben darf gesund bleiben, wenn man sich nach diesem Kapitel 4 Fragen stellt. Die erste Frage wird in den Versen 2 bis 11 besprochen. Lasse ich mich warnen vor Abweichungen vom Weg des Evangeliums? Die zweite Frage wird besprochen in den Versen 12 bis 16. Dort geht es um die Frage, halte ich Jesus Christus vor Augen als mein Lebensziel? Wir haben ihn erlebt, wenn wir zu ihm kamen in der Bekehrung, aber wir haben ihn auch als Ziel vor Augen, weil wir eines Tages ihm begegnen werden. Und wir wollen dann in ihm erfunden werden, sagt Paulus. Es gilt also, Jesus vor Augen zu halten als unser Lebensziel. Gestern Abend besprachen wir eine andere Frage. Habe ich gute Vorbilder? Und zwar nach den Versen 17 bis 19. Ende Vers 19 kommen wir zu einer anderen Frage und zu ihrer Antwort. Womit fülle ich meine Denkwelt? Worüber sinne ich nach? Was interessiert mich? Da lesen wir, ich fange an von Vers 18, denn viele wandeln oder leben, von denen ich euch oft mitteilte, nun aber auch mit Tränen mitteile. Und zwar von den Feinden des Kreuzes Christi, dessen Ende Verderben ist, dessen Gott der Bauch ist und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist. Und jetzt der Schlüssel, Ende Vers 19, die auf Irdisches sinnen. Die Frage lautet, wo sind meine Gedanken? Sind sie beim Irdischen? Dann führt das zu diesen Abweichungen, zu diesen abwegigen Verhaltensweisen, die in Vers 18 erwähnt werden. Sind aber meine Gedanken beim Himmlischen, dann kann mein geistliches Leben gesund bleiben. Nur der ist hier auf Erden von Nutzen, der himmlisch gesonnen ist. Um hier auf Erden wirklich Mensch zu sein, braucht es eine himmlische Denkweise. Der beste Mensch, der je gelebt hat, kam vom Himmel. Der war Jesus Christus. Der Himmel und die Erde sind nicht zwei getrennte Reiche oder Gebiete. Der Himmel und die Erde sind vermengt. Nach der Heiligen Schrift sind sie ineinander gewoben. Christen leben in zwei Welten. Aber dazu brauchen wir keine lange Reise zu unternehmen, um in die andere Welt zu kommen. Wir können Christen sein und jetzt hier sitzen und wir befinden uns als Christen in zwei Welten. Mit dem Körper in dieser Welt, die greifbar ist, die wir mit 5 Sinnen erleben. Mit dem inneren Menschen, der wiedergeboren ist, der in Christus ist, der in Gott ist, in dem der Heilige Geist wohnt, befinden wir uns, ohne weiterzugehen, ohne aufzustehen und davon zu gehen, in einen anderen Bereich. Wir brauchen keine transzendentale Meditation. Wir brauchen kein Abheben im Geist und ein Verschwinden gleichsam, sondern als Wesen, als geistliche Wesen, die unserem Körper innewohnt, befinden wir uns in einer anderen Welt. Paulus sagt das in Epheser Kapitel 2, Vers 7. Mit Jesus Christus sind wir platziert, sind wir gestellt zur Rechten des Vaters in Christus im himmlischen Bereich, in himmlischen Gebieten. Dort sind wir zu Hause. Und jetzt ist die Frage, womit werden wir uns beschäftigen? Wir wollen wieder einige andere Verse aufschlagen, wenn das geht. Also, wir behalten diesen Text, denn wir kommen zurück, aber schlagen wir auf die Offenbarung 12 zum Beispiel. Die Offenbarung 12. Da wird berichtet von einem Kampf, der zwischen Geistern stattfindet. Wann er stattfindet, beziehungsweise vielleicht auch stattgefunden hat, kann ich nicht sagen. Vieles in diesem letzten Buch der Bibel ist immer noch Geheimnis, rätselhaft. Aber wir nehmen hier einiges zur Kenntnis, das bleibenden Wert hat, auch für unser jetziges Leben. Kapitel 12, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme im Himmel sagen, jetzt ist geworden das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Obrigkeit seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie überwanden ihn wegen des Blutes des Lammes, und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, das sind Geheimnisse des Sieges über das Böse in dieser Welt, Geheimnisse für den Christen, der es zu Jesus hält. Und liebten nicht ihr Leben bis zum Tode. Sie zogen vor himmlische Werte, oder zogen himmlische Werte vor die irdischen. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr, die ihr in ihnen euer Zelt, eure Wohnung habt. Hier sind Menschen, die im himmlischen Bereich wohnen. Die sollen sich freuen. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, weil der Teufel hin zu euch niedergekommen ist mit großer Wut, wissend, dass er wenig Zeit hat. Die Schrift weiß also von Menschen, die im Himmel wohnen, obzwar sie immer noch auf der Erde sind, und anderen, die hier auf dieser Erde ihr Zuhause haben. Oder eine andere Stelle, Kolosser Kapitel 2. Das ist der Brief, der unmittelbar nach dem Philipperbrief folgt. Kolosser Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels, Vers 20. Wenn ihr also mit Christus, dem Elementaren oder dem Ersten in der Weltgeschichte, der Welt starbt, was lasst ihr euch wie in der Welt Lebende, als ob ihr in der Welt leben würdet? Nun haben wir Postanschriften, die zu dieser Erde gehören, nicht wahr? Ich kann um Ihre Anschrift fragen und Sie können mir diese geben. Und diese Anschrift wird wahrscheinlich eine sein in diesem Gebiet. Das ist Erde, das ist Welt, das gebe ich zu. Und dort kann man sie aufsuchen und kann sehen, wer sie sind. Oder ich kann mit ihnen fahren, ich sehe, wer sie sind. Und sie fahren dorthin. Das sind irdische Dinge. Gleichzeitig können wir uns unterhalten. Was im inneren Menschen ist, kommt aus dem Munde hervor, sagt die Bibel, und das wissen wir. Und während wir in dieser Welt zwar uns aufhalten, können wir uns unterhalten über himmlische Dinge, weil unser Geist, unsere Gedanken dort zu Hause sind. Und der Apostel Paulus fragt die Kolosser gleichsam, was interessiert euch eigentlich? Interessant ist, womit die kolossischen Christen sich beschäftigten, beziehungsweise eingeladen waren, sich zu beschäftigen. Denn es handelte sich um eine Irrlehre und wir wissen nicht genau, wie weit sie hier Verbreitung fand. Aber die Versuchung war, sich Regeln aufzustellen oder aufstellen zu lassen, über was man essen sollte oder was man trinken sollte und so weiter. Es gibt nämlich viele, die meinen, mit Regeln in Bezug auf irdisches, physikalisches Verhalten kann man geistliche Werte bestimmen, kann man seine Zukunft nach dem Tode bestimmen. Nun stimmt es, dass im Alten Testament für das Volk Israel viele Regeln gegeben wurden, die das irdische Leben betrafen. Zum Beispiel die Beschneidung. Es gab viele Speisegebote und so weiter. Aber die waren nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war die Beziehung zu Gott auch dann. Und diese äußeren Regelungen dienten dazu, sie auf die Gnade Gottes aufmerksam zu machen. Das ist ein großes Thema und ich werde mich jetzt nicht darin verlieren. Mit Jesus Christus, mit seinem Kommen, sind diese vielfach erledigt, weil sie in ihrer Art hinwiesen auf Jesus Christus. Aber der Erlöser der Menschen ist da, er ist gekommen. Und nun werden wir erlöst durch seine Gnade, durch seinen stellvertretenden Tod. Und er ist unser Leben, sein Tod ist unser Tod, seine Auferstehung unsere Auferstehung und seine Himmelfahrt unsere Himmelfahrt. Nun sind wir mit Christus nach seiner Himmelfahrt im Geiste gestellt, nebst dem Vater im himmlischen Bereich. Wir leben jetzt nicht mehr in dieser Welt, sondern die Schrift versteht uns als Durchziehende, als nur für eine bestimmte Zeit uns hier aufhaltende. Wir sind Pilgrime. Zu Hause, unsere Anschrift, unsere geistliche Handschrift, ist nicht Hohentengen oder Herder und was immer. Unsere geistliche Handschrift ist der Himmel. Lesen wir Vers 20 in Kapitel 3. Unser Bürgerrecht, unser Bürgertum besteht in den Himmeln. Dort ist der Staat, dessen Bürger wir sind im Geiste. Und die kolossischen Christen sollen sich das merken. Kapitel 3, die ersten Verse. Wenn ihr also mit Christus auferweckt wurdet, nachdem ihr mit ihm gestorben wart, seine Kreuzigung ist unsere Kreuzigung, seine Auferstehung unsere, sucht das, was droben ist, wo Christus ist. Lasst eure Gedanken dort sein. Lasst das euer Interesse sein. Beschäftigt euch damit. Er sitzt zur Rechten Gottes. Eure Gedanken seien auf das gerichtet, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir müssen uns natürlich mit diesem beschäftigen. Hier geht es um die Frage, was ist letztlich unser Interesse? Was bewegt uns wirklich, grundsätzlich? Und das soll der Himmel sein. Denn ihr starbt mit Christus am Kreuz. Und euer Leben ist verborgen worden. Gott hat es versteckt. Und zwar in Christus oder mit Christus in Gott. Wenn Christus, der unser Leben ist, geoffenbart werden wird, sichtbar gemacht werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Wenn Sie nach Zürich reisen, zu einer Großstadt, und Sie gehen auf die Straße, ich steige aus dem Zug und gehen auf die Straße. Wer wird erkennen, dass Sie Christ sind? Niemand. Sie sind ein Mensch wie andere Menschen. Man sieht nicht, dass wir Christen sind, bis wir den Mund auftun vielleicht oder bis wir uns anders verhalten mit dem Körper als andere Menschen unter gewissen Stresssituationen. Dann merkt man, hier ist etwas anderes vorhanden. Aber so wie wir uns normal geben, wenn wir nicht gehört werden, nur gesehen werden, oder wenn wir auch über natürliche Dinge sprechen, über Mahlzeiten, wir gehen ins Restaurant, wir können uns beschäftigen mit diesen Dingen, wir können für diese Gaben danken, wir nehmen sie an vom Herrn, aber Sie sehen, wir beschäftigen uns mit dem Himmel, während wir uns mit dem Irdischen beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem Irdischen, dem Zeichen des Himmlischen. Niemand sieht aber sonst, dass wir Christen sind. Aber eines Tages werden wir offenbar gemacht werden vor aller Welt. Das Äußere wird dahin sein, wir werden verwandelt sein und man wird uns erkennen als Gottes Kinder. Der Tag kommt, wo wir als Christi-Anhänger offenbar werden vor aller Welt. Aber jetzt ist das noch nicht so. Aber in unseren Gedanken, da ist die Frage, womit beschäftigen wir uns? Zurück zu Philipper 3. 3, Vers 20. Also Ende 19, auf irdisches gesinnt sein, das führt zu allerlei Unheil. Denn, jetzt kommt die Begründung, unser Bürgertum oder das Gemeinwesen, in dem wir unser Bürgerrecht haben, besteht in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten. Um dieses Wort oder diesen Ausdruck zu erklären, den wir Anfang Vers 20 antreffen, können wir das Blatt wenden rückwärts zu Kapitel 1, Vers 27. Dort haben wir einen ähnlichen Ausdruck, dieses Mal in der Tätigkeitsform. In den meisten Übersetzungen kommt das vielleicht nicht so zum Tragen. Ich wäre allerdings interessiert, wie es bei den verschiedenen Übersetzungen lautet. Wir haben hier also, nehme ich an, eine Luther-Übersetzung. Stimmt, der hebe mal die Hand. Wer hat Luther? Niemand? Oder doch, hinten, ja. Und dort hier heißt es bei Luther, Philipper 1, Vers 27, ja. Philipper 1, Vers 27, der Anfang. Wie steht es dort? Dankeschön, das ist alles, was wir im Moment brauchen. Wandelt, ein Wort. Würdig des Evangeliums, das ist dann schon weiter. Dankeschön. Wer hat eine andere Übersetzung? Alle anderen wahrscheinlich, oder? Wer hat eine Elberfeld-Übersetzung? Oh, die ist gut vertreten. Aha. Wer hat die alte? Aha, die meisten haben die revidiert. Ja. Also, liest jemand mal nur den Anfang, die ersten Worte von Vers 27. Danke, vielen Dank. Wandelt ebenfalls. Hat jemand etwas anderes als wandeln? Alle waren, bitteschön. Führt euer Leben. Ja, Schlachter 2000. Also, in keinem dieser Wiedergaben kommt der Begriff zum Ausdruck, an den Paulus hier tangiert oder den er berührt, der hier hinter diesem Tätigkeitswort liegt. Es ist so, Philippi war eine Kolonie. Eine Kolonie im römischen Weltreich war ein Gebiet, eine Stadt zum Beispiel, die ein gewisses Maß von Selbstständigkeit genoss. Und die Bürger dieser Stadt waren Bürger der Stadt Rom. Das Römische Reich war überhaupt eine Ausdehnung der Stadt Rom. Deshalb hieß es das Römische Reich. Wer zu diesem Reich gehörte, oder wer Bürger dieses Reiches war, der war Bürger der Stadt Rom. Und Philippi hatte den Status einer Kolonie und das machte die Bürger dieser Stadt sofort zu Bürgern von Rom. Ein Gemeinwesen ist eine Gesellschaft, eine geschlossene Gesellschaft, wie ein Staat oder eine Region, wo man dieselben Regelungen hat, dieselben Gesetze, wonach man sich zu halten hat und so weiter. Dieselbe Wirtschaftsbedingungen. Und Philippi war so ein Gemeinwesen. Das heißt, die Stadt hatte ihre eigenen Regelungen und so weiter. Nun sagt Paulus, lebt in einer Weise, die eurem Gemeinwesen entspricht. Was war das Gemeinwesen? Was war der Staat der philippischen Christen? Das haben wir in Kapitel 3. Der Staat, das Gemeinwesen, in dem ihr Bürger seid, ist der Himmel. Oder sind die Himmel in der Mehrzahl. Dieser geistliche Bereich, wo Gott wohnt, wo seine Engel sich aufhalten. Und nun sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 27 schon, lebt als solche, die ihr Bürgerrecht in diesem himmlischen Gemeinwesen haben. Wir sprachen darüber in diesen Tagen. Wer gerufen worden ist zu Jesus Christus, der ist für den Himmel gerufen. Und unterwegs hat er sich entsprechend zu verhalten, seine Lebensweise dementsprechend einzurichten. An dieser Lebensweise soll man erkennen, dass sein Zuhause nicht diese Welt ist, sondern eine andere Welt, die er anstrebt. Also zurück zu Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgertum, unser Gemeinwesen, in dem wir unser Bürgerrecht haben, befindet sich in den Himmeln. Und wo sollen unsere Gedanken jetzt dort sein? Das ist unser Zuhause, unsere Heimat. Und womit sollen unsere Gedanken sich jetzt beschäftigen? Was ist denn dort so wichtig? Nun, wir hatten es eigentlich schon in Kolosser 3, nicht wahr? Wo Christus ist. Das sagt auch Paulus hier, nur nennt er ihn nicht so. Ja, er nennt ihn schon Herrn Jesus Christus, aber er nennt ihn hier Retter oder Heiland. Von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Wir erwarten einen Retter. Haben wir nicht? Haben wir denn nicht schon die Rettung? Haben wir nicht schon einen Retter? Warum müssen wir auf einen warten? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese Linie, die hier gezogen wurde. Wir nehmen einmal unsere eigene biografische Linie. Hier unsere Geburt, wann immer wir auf die Welt kamen. Dann ein zweiter Strich durch diese horizontale Linie. Das ist der Tag unserer Wiedergeburt. Und noch ein Strich hier, ein Senkrechter, das ist der Tag unserer Begegnung mit Jesus Christus. Nun sind wir hier im Wachstum begriffen und wir erleben das Heil in einem fortlaufenden Sinne. Dieser zweite Strich ist der Tag, an dem wir gerettet wurden von der Hölle, von der Strafe, von dem ewigen Verderben. Dieser senkrechte Strich ist der Tag, an dem wir erlöst werden oder befreit werden von der Gegenwart der Sünde. Es wird keine Sünde mehr in uns sein, die uns, wie Jakobus sagt, von hinnen her versucht. Und es wird keine Sünde mehr um uns her sein, weil wir im Himmel sind. Hier werden wir von der Gegenwart der Sünde gerettet. Und auf diesen Retter, der das tun wird, warten wir. Inzwischen werden wir gerettet von der Kraft der Sünde. Immer wieder und allmählich. Es gibt also drei Stationen oder Phasen, in denen wir gerettet werden. Und wir können sagen, in drei Zeitformen, ich stehe hier jetzt, ich bin gerettet worden oder ich wurde gerettet. Ich kann sagen, am 18. März 1935. Dann geht es weiter, ich werde gerettet werden. Und inzwischen sage ich einfach, ich werde gerettet. Die Schrift kann alle drei Zeitformen gebrauchen. Sie bringt sie aber nie durcheinander. Sie weiß genau, wovon sie spricht, von welcher Rettung oder von welchem Teil unserer Gesamtrettung. Jetzt, während wir hier in dieser Welt unseren Pilgerweg ziehen, warten wir auf den, der für uns starb, der heute uns begleitet, aber der physikalisch, körperlich vom Himmel erscheinen wird und wir ihn sehen werden. Und dann wird er uns mit zu sich nehmen und wir werden herausgehoben werden von dieser Welt der Schuld, der Sünde. Der Apostel Paulus sagt, lasst eure Gedanken dort sein, wo der Herr Jesus jetzt ist. Beschäftigt euch mit ihm. Er kommt, beschäftigt euch mit diesem Gedanken, dass er kommen wird und eines Tages uns holen wird und seid dann auch bereit, ihm zu begegnen. Also von dort erwarten wir einen Retter, den Herrn Jesus Christus. der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird. Der Herr Jesus Christus ist unser Retter und im selben Zeichen ist er unser Umgestalter. Er ist dabei, uns umzugestalten, zunächst geistlich. Aber wenn Jesus kommt und die Entrückung stattfindet und wir aus dieser Welt gehoben werden, werden tatsächlich abheben, an diesem Tag werden wir verwandelt werden. Die, die gestorben sind, die bekommen einen neuen Körper, das ist ihre Verwandlung. Und wir, die wir leben, wir werden ebenfalls einen neuen Leib bekommen. Und zwar ist dieser Leib genauso beschaffen wie der Leib von Jesus Christus, als er auferstanden war. Und wenn wir lesen in den Evangelium, wie der Leib, wie er sich verhielt in diesem Leib, dann können wir uns ein wenig, nur ein wenig vorstellen, was wir tun, werden tun können mit unserem Körper. Er wird also nicht gebunden sein an den Regeln dieser ersten Welt. Die Schrift nennt das dieses Elementare. Wenn die Kinder in die Schule kommen, dann kommen sie zuerst in die erste Klasse. Ja? Wie nennt man das hier, die ersten 4 Jahre? Grundschule. Ja. Diese Welt ist gewissermaßen eine Grundschule für den Menschen. Und wenn er sich bekehrt, dann wird er versetzt in eine andere Schule, ja. In eine andere Klasse gleichsam. Wir sprachen von einer Reife, die stattfindet mit der Wiedergeburt. Also, wir werden verwandelt werden. Jetzt, das ist ein Thema, das an anderer Stelle besprochen wird, aber der Herr Jesus wird unseren Leib verwandeln, um gleichgestaltet zu werden seinem Leib der Herrlichkeit. Der Herrlichkeit. Was meinen Sie? Würde es sich geziemen, für einen Menschen, der in der Sünde gelebt hat, eines Tages mit einem herrlichen Leib bekleidet zu werden? Der innere Mensch dunkel, mit schwarzen Flecken, und der äußere Mensch herrlich. Nee, das geziemt sich nicht. Johannes, 1. Johannes 3. 1. Johannes 3. Vers 1. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Deswegen kennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht kannten. Wir haben es mit ihm zu tun und sind ihm ähnlich geworden. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht sichtbar gemacht worden, was wir sein werden. Wir werden auch dann Kinder Gottes sein. Aber wir wissen noch nicht, es ist noch nicht sichtbar, wie es dann sein wird. Aber wir wissen dieses. Wenn er offenbar wird, wenn er sichtbar gemacht wird, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden, so wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, dass er kommen wird, sichtbar, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt und heiligt sich selbst heute, so wie er rein und heilig ist. Er wartet nicht bis dann. Er bereitet sich vor. Die innere Herrlichkeit entspricht der äußeren und die äußere Herrlichkeit entspricht der inneren. Jene Herrlichkeit, in die wir verwandelt werden, ist nur für solche, die bereits innerlich verherrlicht worden sind. Noch eine Stelle. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Vers 28 ist ein sehr bekannter Vers, den wir gern auswendig lernen, den wir glauben, aber nach dem wir selten leben. Nicht wahr? 8, Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Glauben Sie das? Leben Sie danach? Glauben Sie wirklich, dass alles nur zum Guten dient, das in Ihr Leben hineinkommt? Ja? Und wenn der Nächste Sie schroff behandelt, ja, jetzt reicht es mir aber, ja. Das kam vom Herrn. Er sündigt. Für Sie ist es Gottes Wille. Deshalb können Sie dankbar sein. Er hat Sie eben in die Schule genommen. Ja. Examen, Prüfung. Bestanden oder nicht. Ja. In Deutschland zählt man 1, 2, 3, ja. In der Schweiz umgekehrt. 6, 5, 4, 3, 2, 0. Entschuldigung, 1, 0. Also, wird es eine 1 sein oder wird es eine 6 sein? Ja? Wir sagen das, wir glauben es gern, weil es in der Bibel steht und wir lieben unseren Herrn. Aber die zweite Frage ist, wird das ausgelebt? Warum diese Frage? Lesen wir weiter. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Und wer sind diese? Denen, das zum Guten wirkt. Denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Sie sind Gottliebende. Das ist grundsätzlich so. Christen heißen in der Bibel Gottliebende. Und diese sind nach einem Vorsatz, das heißt nach einem Plan Gottes, einmal gerufen worden zu Jesus Christus. Weil er, warum wirkt es zusammen zum Guten? Vers 29, die Begründung. Weil er die, die er im Voraus kannte, er wusste im Voraus, wer zu ihm kommen würde, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde gleichgestaltet zu sein, nämlich seinem Sohn. Wie schuf Gott den Menschen? Adam und Eva, in seinem Bilde. Dieses Bild wurde verstümmelt durch die Sünde. Gott will es wiederherstellen. Das tut er mit einem neuen Bild. Bevor wir weiterlesen, noch eine weitere Stelle, Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Vers 14, er spricht vom Sohn Gottes, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, durch den, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Jesus. Gott sehen wir nicht. Jesus konnte man sehen. Er hatte Menschengestalt. Jesus war nun ein Ebenbild, ein Bild, eine Fotografie gleichsam, und zwar eine haargenaue von Gott, den man nicht sieht. Jesus konnte zu Philippus sagen, wenn du mich siehst, hast du den Vater gesehen. Ich bin es, ich bin Gott. Ich bin ein Bild von Gott. Jetzt zurück zu Römer 8. Wir wissen aber denen, die Gott lieben oder den Gott liebenden, wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Sohn gleichgestaltet zu sein. Und der ist das Ebenbild von Gott. Das Ziel Gottes mit uns als Christen hier auf Erden ist die Neugestaltung eines Menschen in das Bild Gottes über das Zwischenbild Jesus Christus. Dieses Bild von Gott wurde geboren in Bethlehem von der Jungfrau Maria. Und als man ihn sah, als Kind, hat man ihn angebetet, weil er Gott in Menschengestalt war. Er wuchs heran. Sehr wenige erkannten ihn als Gott. Es war einigen gegeben, es zu erkennen. Einige, die seine Jünger wurden und so weiter. Maria wusste es, der Engel hat es ihr offenbart. Das, was von dir kommt, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Sie wusste, er war Gott. Sie wusste, Gott war ihr Vater, nicht Josef. Jesus nimmt nun nicht nur unseren Leib an sich, sondern unser Leben, unsere Armut, unsere Prüfungen. Er ist geprüft worden genauso wie wir in jeder Hinsicht. Und dann nimmt er unsere Schuld auf sich. Und diese Schuld verdient die Strafe Gottes. Und so wird das Ebenbild Gottes, das er sich eben gemacht hatte, verstümmelt. Jesaja 52, Ende des Kapitels. Er war so schlimm entstellt, dass man nicht mehr einen Menschen richtig an ihm erkannte. Kapitel 53 erzählt uns warum. Weil er unsere Schuld auf sich nahm. Aber er steht auf aus dem Tode mit einem neuen Körper, mit einem erneuerten Körper. Und dies ist ein Körper der Herrlichkeit, sagt Paulus hier in Philipper Kapitel 3. Und jetzt ist er wieder ein Bild Gottes, gesundes Bild Gottes, absolut genaues Bild Gottes. Und er ist jetzt der Mittler, der zwischen uns und Gott steht. Und über dieses Bild kommen wir in die Gleichgestaltung Gottes. Das Ziel, der Gottesziel in der Schöpfung wird jetzt durch Christus in uns neu erfüllt. Wir wurden, als wir uns bekehrten, wiedergeboren in das Bild Gottes. Aber wir wachsen jetzt wie kleine Kinder, die zwar vollkommen Mensch sind, aber sie müssen heranwachsen zu vollständigen Menschen. Und so sollen wir wachsen. Wir sind Bilder Gottes, wir sind Christus ähnlich und sollen ihm in einem anderen Sinne ähnlicher werden. Das ist das Ziel Gottes mit allem, das uns begegnet im Leben. Vers 28. Deshalb wirkt alles zum Guten. Das Gute ist das Ziel, das Gott mit uns hat, nämlich ihm ähnlich zu machen. Und wenn wir Christus ähnlicher werden, dann werden wir natürlich von selbst Gott ähnlich. Vers 29 nochmal. Und er hat die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmt, seinem Ebenbilde gleichgestaltet zu sein, seinem Sohn, so dass er, der Sohn, Erstgeborener sei unter vielen Brüdern. Wir sind alle Brüder einer Familie, weil er sich gleich mit uns machte und uns gleich mit ihm machte. Aber trotz dessen, dass wir alle Kinder Gottes sind, der Sohn zuerst, ist ein unmessbarer Abstand, Wesensabstand zwischen uns und dem Herrn Jesus, nicht wahr? Wir nennen ihn unseren Herrn. Er nennt seine Jünger, seine Brüder. Geht, sagt er nach der Auferstehung, und sagt es meinen Brüdern. Aber sie nennen ihn Herr. Nicht wahr? Das bleibt so. Er ist nicht unser Kumpel. Er machte uns sich eins mit uns, weil er unsere Schuld tragen wollte. Das konnten wir nicht tun. Also, Vers 30. Aber welche er im Voraus bestimmte, nämlich Jesus gleich zu sein, das ist das Ziel unseres Christenlebens. Nicht der Bekehrung. Das heißt, nicht in der Bekehrung sind wir bestimmt oder zu der Bekehrung, sondern als Kinder Gottes sind wir bestimmt worden, Gott Christus ähnlich zu werden. Welche er im Voraus bestimmte zu diesem Ziel, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auf Vergangenheitsform. Dies ist das Wort, das ich suchte, das wohin wir wollten. Wir sind innerlich, Kraft unserer Wiedergeburt, verherrlicht worden. Dieser Vers spricht nicht von der künftigen Herrlichkeit. Von der hat Paulus bereits gesprochen, Römer 8, ab Vers 17. Dort spricht er von der künftigen Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit, von der er wiederum in Kapitel 3 in Philipper spricht. Aber diese innerliche Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit, die Gott bewirkt, wenn er, wenn wir zu ihm kommen, uns neu macht, zu seinen Kindern macht. Das ist etwas Herrliches, Christ zu sein, Jesus ähnlich zu sein. Denn Gott ist herrlich und der, wie Gott ist, der ist herrlich. Jetzt soll diese Herrlichkeit zum Vorschein kommen, mit unseren Worten, mit unserem Wandel. Und eines Tages soll dann auch der Körper nachgeholt werden. Der Körper ist heute nicht bekehrt. Der ist derselbe geblieben. Der ist nicht wiedergeboren. Der ist nicht gerettet. Der wird aber eines Tages erfasst werden von dem Heil, das Jesus auf Golgatha erwarb. Gott rettet uns in Phasen. Zuerst den inneren Menschen. Und eines Tages, wenn er kommt, wird der äußere Mensch einbezogen in dieses Heil, sodass innerer Mensch und äußerer Mensch beide wiedergeboren sind und beide herrlich sind. Zurück zu Philipper 3. Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit, warum Leib der Niedrigkeit? Nun, weil er kränkelt, schwach ist, dem Tode geweiht ist und so weiter. Er gehört zu der Niedrigkeit dieser vergänglichen Welt. Er wird ihn umwandeln, um gleichgestaltet zu werden seinem Leib der Herrlichkeit. Nachdem der innere Mensch verwandelt ist, in Herrlichkeit soll auch der äußere Mensch verwandelt werden. Nach dem Wirken seiner Kraft, mit der er auch alles sich selbst zu unterordnen vermag. Und hier ist das Dritte, das unsere Gedanken beschäftigen darf. Sind unsere Gedanken mit dem Himmlischen anstatt mit dem Irdischen beschäftigt, dann denken wir darüber nach, noch einmal wiederholen wir. Dort ist unser Retter, im Himmel. Dort ist der, der umgestalten kann und wird. Und dort ist der, der nicht nur unseren Körper verändern kann, sondern der, der einmal alles sich untertänig machen wird. Er kann obsiegen. Eines Tages wird sich alles vor ihm verbeugen. Alle Menschen. Alle Kreatur muss anerkennen, dass er der Herr und Schöpfer ist. Was kommt? Wir dienen heute diesem Herrn. Das heißt für uns praktisch, es gibt kein Problem in unserem Leben, mit dem der Herr Jesus nicht fertig werden kann. Kein Problem. Das heißt aber nicht, dass er es im Nu löst. Das ist das Unangenehme dabei, nicht wahr? Dass er sich so viel Zeit nimmt. Ich denke manchmal darüber nach. Und da denke ich, aha, das ist wahrscheinlich, weil ich noch nicht so weit bin. Ich muss noch durch eine gewisse Schule. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich dachte, ich sei schon weiter. Aber gut, dann soll es so sein. Und eigentlich bin ich dankbar, weil ich ja dabei bin, verwandelt zu werden. Und das ist ja, was ich will. Ja? Aber Gott kann sich Zeit nehmen. Deshalb ist es immer wieder die Frage, wenn wir Probleme gelöst bekommen wollen, sind wir bereit zu leiden? Sind wir bereit zu warten? Sind wir bereit, ihn als Herrn anzuerkennen, ob es uns gut geht oder ob es uns nicht gut geht? Paulus sagt, ich habe in beidem gelernt, zufrieden zu sein. Das ist schon eine ganze Menge. Das wollen auch wir lernen. Also, jetzt haben wir die Antworten, wie wir gesund bleiben können. Nicht wahr? Jetzt sind wir beim Arzt gewesen und er hat das Rezept gegeben. Ein Vierfaches. Jetzt gehen wir nach Hause und tun es in die Schublade und gehen über zum Alltag, nicht wahr? Das ist die Gefahr. Ja? Das ist die große Gefahr. Es stimmt, das ist auch bei mir so. Ich befürchte, das meiste von den Predigten wird nicht mitgenommen. Finden Sie es nicht auch so? Sie können nicht alles behalten, was ich heute Abend gesagt habe. Aber nehmen Sie sich wenigstens eine Scheibe mit von dem Leibbrot, das der Herr uns geschenkt hat. Wenigstens eine Scheibe. Und vielleicht kann man sich austauschen und noch etwas lernen von dem, das der andere mitgenommen hat. Das ist das Schöne dabei. Wir müssen nicht alles behalten. Heute gibt es, Gott sei Dank, Kassetten. Das heißt, für die Hörenden, nicht für den Redenden. Das ist schwer, Gott zu danken dafür, dass so viele Worte in die Welt geschickt werden und ich kann sie nicht widerrufen. Aber was von Gott ist, das, da bitte ich, dass der Herr es segne. Noch einige Worte zum Schluss, damit Sie auch Hausaufgaben bekommen. Ja? Kapitel 4, Vers 1 ist zugleich der letzte Vers von Kapitel 3 und der erste Vers von Kapitel 4. Es gibt solche Verbindungsknoten in dem Schreiben des, in den Schreiben des Apostel Paulus. Verse, die sowohl zum Vorangehenden als zum Nachfolgenden gehören. Sie sind Verknüpfungen. Daher, da haben wir schon das erste Wort als Verknüpfung. Das heißt, aufgrund von dem, was ich gesagt habe, oder deswegen, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn, auf die Weise, die ich eben geschildert habe, werdet fest und werdet froh. Wer fest ist, wer gesund ist, der darf sich freuen. Der kann sich freuen. Der hat keinen Grund, traurig zu werden, auch wenn er innerlich weint oder äußerlich weint. Es gibt eine Freude inmitten von Tränen. Das kann Gott herbeiführen, das kann er schaffen. Also, man kann froh sein, weil alles in Ordnung ist. Der Herr hat alles in seiner Hand. Auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Paulus liebt sie, weil Jesus sie liebt. Und jetzt kommen letzte Ermahnungen oder letzte Aufrufe und Aufforderungen. Aufforderungen in Bezug auf zwei Frauen, die es schwer hatten, miteinander auszukommen. Das kommt ja mal vor. Und dann einen Aufruf. Ich gebe eine kurze Gliederung. In Vers 4 haben wir einen Aufruf wieder zur Freude. Wir haben diesen Aufruf mehrere Mal in diesem Brief. Ein Zeichen der Gesundheit. Vers 5, ein Aufruf in Bezug auf den Umgang mit allen Menschen. Wir sollten gelinde sein in der Begegnung mit anderen. Freundlich, höflich, den anderen höher stellen, als wir selbst sind, ihm zuvorkommen. Dann kommt eine Zwischenbemerkung, die uns hilft, das andere etwas ernster zu nehmen. Der Herr ist nahe, räumlich und auch zeitlich. Vers 6, eine Aufforderung in Bezug auf die Einstellung zum Irdischen, zu unseren Problemen. Sorgt euch um nichts, auch wenn wir meinen, Grund zur Sorge, zur Besorgnis zu haben. Sondern, da gibt Paulus die Lösung, alles soll durch Gebet und Flehen Gott bekannt gemacht werden. Und wenn man ihm das bekannt macht, soll auch der Dank nicht fehlen. Und dann wird, jetzt haben wir eine Verheißung, der Friede Gottes regieren. Wann regiert der Friede Gottes? Wenn Gott regiert. Der Friede Gottes ist Gott selbst. Er regiert. Und dann dürfen wir ruhig sein in ihm. Und dieser Friede, den Gott mit sich bringt, der übersteigt alle Vernunft, alles Denken. Und der wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten. Das heißt, er wird gleichsam wie eine Polizei, wie ein Schutzmann vor der Tür stehen, uns bewahren, vor allem Bösen eindringen. Und jetzt zum Gebliebenen hat er noch Aufrufe oder Aufforderungen in Bezug auf unser Denken und unser mit Zusammensein, was wohl lautet, was wohl aussieht, was lobenswert ist und so weiter. Und dann kommt Persönliches. Die Verse 1 bis 9 sind also letzte Aufforderungen des Apostels an die Philipper. Dann kommen persönliche Angelegenheiten. Und nun noch einen göttlichen Humor zum Schluss. Es ist ja ein Brief der Freude. Ja. Die letzten Verse. Vers 21 und weiter. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Nun, das ist nicht Humor, das kommt noch. Aber wie grüßt man jeden Heiligen? Warum tut Paulus das denn nicht? Wenn die Heiligen und die Christen diesen Brief lesen, warum müssen die noch gegrüßt werden? Er spricht ja zu ihnen. Dies ist ja seine Verbindung mit ihnen. Es ist wahrscheinlich so, Paulus erwartet nicht, dass nun jeder Christ in Philippi dann zugegen ist, wann dieser Brief gelesen wird. Wir können uns kaum vorstellen, dass jeder Sklave am Sonntag frei bekam, oder? Oder jede Magd im Haushalt, das waren Sklaven. Und nicht jeder Sklavenherr und nicht jede Sklavenfrau waren nun dem Evangelium wohlgesonnen. Das heißt, es gab Christen, die hatten nicht immer die Gelegenheit zur Gemeinschaft. Zudem konnten einige krank sein. Das kommt auch vor. Und dann konnte es sein, dass Besuch da war. Oder dass jemand auf Besuch war. Das heißt, er war verreist. Und wenn er zurückkam, dann sollte man ihn grüßen. Es gab also allerlei Möglichkeiten, für jemanden nicht da zu sein oder zur Begegnung mit anderen, die man dann grüßen konnte. Paulus sagt, wo immer dieser Brief hinkommt, wo immer ihr hinkommt, dort dürft ihr von mir in Rom diese Christen grüßen. Alle Christen jener Zeit wussten sich als eine große Gemeinde, als ein geistliches Gemeinwesen im Himmel angesiedelt. Jetzt der zweite Teil von Vers 21. Die Brüder, die bei mir sind, grüßen euch. Vers 22. Alle Heiligen grüßen euch. Alle, die Paulus begegnet sind, an die er sich erinnern kann, die ließen die Geschwister in Philippi grüßen. Am meisten die aus dem Hause des Kaisers. Das ist der Humor. Wer hält Paulus gefangen? Rom, der Kaiser. Auf wen hatte Paulus sich berufen? Auf den Kaiser, auf den, der der höchste Richter war. Vor den muss er gestellt werden. Er ist ein Gefangener, er ist verhaftet worden von Rom, von dem Reich Roms, von den Soldaten Roms, von der Polizei Roms. Mit anderen Worten, Paulus galt als Feind des Staates, als Feind Neros, als Feind des Kaisers. Nun ist es Gott gelungen, mit der Botschaft, die Paulus verkündet hat und weswegen er verhaftet worden ist, dass dieselbe Botschaft in die Räume des Palastes kommt, in die Räume des Kaisers, und dort haben sich Menschen bekehrt. Ist das nicht fein? Das finde ich herrlich. Die Botschaft, sagt Paulus, schreibt er an Timotheus, ist nicht gekettet. Wo immer wir sind, dürfen wir sie sagen, wenn der Gott Herr Gelegenheit gibt. Und diese bricht sich Bahn. Das ist mir in letzter Zeit Trost gewesen. Sagen wir das Wort. Zitieren wir es. Versuchen nicht wir, andere zu bestimmen. Lassen wir das Gott. Überlassen wir das dem Herrn. Unsere Aufgabe ist es, sie auf den Herrn aufmerksam zu machen, für sie zu beten und womöglich Gottes Wort zu sagen. Und dieses Wort kann sein Werk tun. Es bricht sich Bahn bis in die Gefängnisse hinein, bis in die Paläste hinein, bis in die schwierigsten Stellen hinein, bis in die Häuser und Zelten vom Islam. Überall. Eines Tages wird von jedem Stamm und jeder Sprache ein Vertreter dort sein vor dem Thron und wird den Herrn Jesus mit uns allen loben. Fassen wir Mut. Wir sind eine kleine Schar hier heute Abend. Wir gehören aber zur großen Schar. Wollen wir dem Herrn dafür danken und Mut fassen.